Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute mit Julia Holterhus, Rechtsanwältin bei Herting im IP-Team, meiner Kollegin und Co-Host dieses Podcasts Maya El-Awad und mit mir Friederike Kolmer, mit einer fast Corona-freien Folge. Und wie Sie feststellen, haben wir heute eine reine Frauenrunde. Und wie das so oft bei reinen Frauenrunden der Fall ist, sprechen wir über Geheimnisse. Aber wir wollen sie heute nicht ausplaudern, sondern eben über den Schutz solcher Geheimnisse sprechen. Ganz konkret geht es heute um den Geschäftsgeheimnisschutz.
Ja, hallo liebe Rika. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen, wenn auch in verschiedenen Räumen mal wieder. Genau, diesmal eine fast Corona-freie Folge, hattest du gesagt, aber eben nur fast. Ich wollte nämlich einen kleinen Nachtrag zum letzten Mal aufgreifen. Und zwar hatten wir uns ja unter der Rubrik Kurios und Kontrovers ziemlich über die Vorgaben des Berliner Senats zu Videokonferenzen beim Homeschooling aufgeregt. Und da haben wir dann diese Woche ganz versöhnliche Töne aus Hessen gehört, was uns natürlich freut, denn der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat einen Hinweis veröffentlicht, dass Videokonferenzen in der Corona-Krise ganz wichtig dafür sind, dass der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllt werden kann. Und deswegen gehe man dort davon aus, dass jedenfalls für die Dauer der Krise die gängigen Videokonferenzsysteme ja als erlaubt gelten. Und das sind doch schöne Töne aus Hessen. Und die Lehrerinnen und Lehrer dort können dann ohne Sorgen wegen des Datenschutzes mit ihren Schülerinnen und Schülern Homeschooling machen.
In unserer Folge geht es heute, wie bereits angesprochen, im Schwerpunkt um den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und das neue Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Hierzu haben wir uns unsere Kollegin Julia Holterhus aus dem Herting IP-Team eingeladen. In den News geht es vorher unter anderem um den BGH mit gleich drei Entscheidungen zum Urheberrecht an einem Tag, was man zusammenfassen als 2:0 für die Pressefreiheit vielleicht sagen könnte, und die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein zur Corona-Sonderregelung für Livestreamings, die sie bis zum August 2020 verlängert haben. Und in unserer Rubrik Kurios und Kontrovers sprechen wir heute über eine gründlich schiefgelaufene Social-Media-Aktion von Disney Plus rund um den Hashtag May the Force und fragen uns, gehört dieser Podcast jetzt Disney, weil wir den Hashtag nutzen?
Die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein verlängert ihre Corona-Sonderregelung für Livestreamings bis zum August 2020. Die Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein mit Sitz in Norderstedt ist eine unabhängige Anstalt öffentlichen Rechts und die Regulierungsbehörde für den privaten Rundfunk in Hamburg und Schleswig-Holstein. Damit ist sie zuständig für die Zulassung von privatem Rundfunk in beiden Ländern und für die Aufsicht über die von ihr lizenzierten Radio- und Fernsehprogramme. Daneben überprüft sie die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen bei Internetseiten von Anbietern, die ihren Sitz in Hamburg oder eben Schleswig-Holstein haben. Wegen der andauernden Corona-Einschränkungen für Versammlungen und Veranstaltungen werden immer mehr kulturelle oder religiöse Ereignisse als Livestreamings im Internet angeboten. Dadurch können Menschen ihr kulturelles und religiöses Umfeld von zu Hause aus wahrnehmen. In der Regel fallen Livestreams unter den Rundfunkbegriff und benötigen dann eigentlich eine rundfunkrechtliche Zulassung. Eine rundfunkrechtliche Zulassung wiederum braucht man für Streaming-Angebote, die linear oder live ausgestrahlt werden und journalistisch-redaktionell gestaltet sind. Können Nutzer also nicht selbst bestimmen, wann das Angebot startet oder endet, wird das Angebot linear verbreitet. Live bedeutet, dass das Angebot zeitgleich zum realen Geschehen empfangen werden kann. Damit sind zum Beispiel Angebote auf Abruf, also on demand, wie Videos auf YouTube nicht erfasst und bedürfen keiner Rundfunkzulassung. Für diese Live-Übertragungen und linearen Streamings, etwa von Gottesdiensten oder Theateraufführungen, gilt derzeit eine Sonderregelung. Sie sind auch ohne eine rundfunkrechtliche Zulassung möglich. Diese Sonderregelung wurde aufgrund der andauernden angeordneten staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus jetzt bis zum 31. August verlängert. Anbieter von Livestreamings müssen lediglich vorab eine formlose Anzeige per E-Mail bei der Medienanstalt einreichen. BGH. Online-Händler müssen Zahlungen von ausländischem Konto akzeptieren. Der BGH hat entschieden, dass Online-Shops ihren Kunden, die Verbraucher sind, nicht vorgeben dürfen, dass die Zahlungsmöglichkeit per SEPA-Lastschrift nur bei einem deutschen Bankkonto zulässig ist. Das bedeutet für Händler, dass sie Zahlungen von Konten aus anderen Mitgliedstaaten akzeptieren müssen. Weder der Zahler noch der Zahlungsempfänger dürfen vorgeben, in welchem Mitgliedstaat das Zahlungskonto zu führen ist. Kunden sollen darüber frei entscheiden können. Vor Gericht gestritten hatten sich der Verbraucherzentrale Bundesverband und ein größerer Online-Händler. Der Online-Händler bot Kunden die Zahlung per Lastschriftverfahren an. Ein Kunde, der zwar seinen Wohnsitz in Deutschland hatte, sein Konto aber in Luxemburg führte, konnte bei dem Online-Händler nicht einkaufen. Der Online-Händler akzeptierte SEPA-Zahlungen von Kunden mit Wohnsitz in Deutschland nur von deutschen Konten. Der Bundesverband Verbraucherzentrale mahnte den Online-Händler daraufhin ab und das Ganze landete vor Gericht. Der BGH hat nun in letzter Instanz entschieden, dass es unzulässig sei, wenn ein Online-Händler in Deutschland wohnhaften Verbrauchern die Bezahlung durch Lastschrift von einem in Luxemburg unterhaltenen Konto verwehrt. Rechtlicher Hintergrund ist eine europäische Verordnung, die sogenannte SEPA-Verordnung. Diese Verordnung gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, also auch in Deutschland. Artikel 9 der Verordnung bestimmt, dass weder der Zahler noch der Zahlungsempfänger vorgeben darf, in welchem Mitgliedstaat das Zahlungskonto zu führen ist. Der BGH entschied außerdem, dass es sich bei der SEPA-Verordnung um eine Regelung handle, die explizit Verbraucher schützen solle. Verstöße hiergegen können abgemahnt werden.
Der BGH hat an nur einem Tag gleich drei interessante Urteile zum Urheberrecht gefällt. In zwei dieser Fälle ging es um das Verhältnis von Urheberrecht zur Pressefreiheit und in dem dritten Fall um das Verhältnis zur Kunstfreiheit. Der erste Fall betrifft die sogenannten Afghanistan-Papiere. Die Westdeutsche Allgemeine hatte im Jahr 2012 geheime Lagerberichte der Bundeswehr veröffentlicht und diese kritisch diskutiert. Der Regierung gefiel das nicht und sie verklagte die Funke Mediengruppe. In dem Rechtsstreit berief sie sich dann auf das Urheberrecht an den sogenannten Afghanistan-Papieren. Mit dieser Argumentation unterlag die Regierung jetzt aber vor dem BGH, denn in dieser Konstellation, so der BGH, überwiegt das öffentliche Interesse an der Publikation gegenüber dem Urheberrechtsschutz. Ähnlich gelagert ist der zweite Fall, der ebenfalls am 30. April vor dem BGH entschieden wurde. Darin geht es um die Frage, ob der Grünen-Politiker Volker Beck, ebenfalls unter Berufung auf den Urheberrechtsschutz, gegen die Veröffentlichung eines Buchmanuskripts aus dem Jahr 1988 bei Spiegel Online vorgehen konnte. In dem Manuskript hatte sich Volker Beck für die Entkriminalisierung von gewaltfreiem Sex mit Minderjährigen ausgesprochen, sich später allerdings mehrfach von diesem Text distanziert. Spiegel Online hatte den Text zur Bundestagswahl 2013 dann aber veröffentlicht. Auch das befand der BGH nun unter Rückgriff auf die Pressefreiheit für rechtmäßig. An der Berichterstattung habe nämlich vor der Bundestagswahl, zu der Beck seinerzeit für die Grünen angetreten war, ein öffentliches Interesse bestanden, was gegenüber dem Urheberrechtsschutz höher zu gewichten ist. In dem dritten Fall geht es um zwei Sekunden, die die Gerichte nun schon seit über 20 Jahren befassen. Der Produzent Moses Pelham hatte ungefragt eine Rhythmussequenz des Tracks Metall auf Metall der Gruppe Kraftwerk genommen und darauf einen Song für die Sängerin Sabrina Setlur komplett aufgebaut. Das fanden Teile der Kraftwerkgruppe natürlich nicht so gut und gingen daraufhin gegen Pelhams Produktionsfirma vor und klagten auf Schadensersatz und Unterlassung wegen Verletzung des Urheberrechts. Daran schloss sich jetzt ein jahrelanger Rechtsstreit an, der neben mehrfacher Befassung des BGH sogar das Bundesverfassungsgericht und auch den EuGH bereits beschäftigt hat. Letzterer hatte dann 2019 festgestellt, dass nicht jede Übernahme im Wege des Samplings eine Rechtsverletzung darstellt und eine Abwägung gefordert zwischen wirtschaftlichem Faden und der Kunstfreiheit. Wesentliches Kriterium bei dieser Abwägung soll die Wiedererkennbarkeit sein. Daneben hat er noch angeführt, dass das Recht der freien Verwendung, wie wir es aus dem deutschen Urheberrecht bislang kannten und auf das sich auch Moses Pelham berufen hatte, gegen europäisches Recht verstößt und so in Deutschland nicht mehr angewendet werden kann. Das gilt auf jeden Fall allerdings erst ab 2002, denn erst dann ist diese EU-Richtlinie wirksam geworden. Nun hat der BGH entschieden, dass Pelham folgedessen bis 2002 samplen durfte, danach aber nicht. Der BGH hat den Rechtsstreit jetzt aber immer noch nicht ganz beendet. Der hat es jetzt nochmal zurückgewiesen an das OLG Hamburg, denn das muss jetzt prüfen, ob es nach 2002 überhaupt noch zu Vervielfältigungen des Songs gekommen ist, denn nur dann bekäme Kraftwerk schlussendlich auch Schadensersatz. Ganz kurz, was gilt jetzt beim Samplen? Ist es also erlaubt oder nicht? Mögliches Samplen auf jeden Fall mit der Erlaubnis des Rechteinhabers, daran besteht gar kein Zweifel. Die zweite Möglichkeit ist, dass man sagt, dass die gesampelte Sequenz gar nicht wiedererkennbar ist, ne? Also dass man sie so weit verändert, dass sie nicht mehr erkennbar ist. Und als dritte Möglichkeit gibt es dann noch das sogenannte Zitatrecht, die Vorstellung, dass das Sample dazu dient, mit dem ursprünglichen Werk zu interagieren. Was das genau bedeutet, dürfte die Gerichte allerdings auch noch etwas befassen.
In unserem heutigen Interview geht es, wie Rika schon angekündigt hatte, heute um das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Dieses Gesetz gilt seit April letzten Jahres und der Geheimnisschutz bzw. der Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist für viele Unternehmen von zentraler Bedeutung, denn die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stellen oft einen bedeutenden Unternehmenswert dar. Und wie schon angekündigt, ist heute unsere Kollegin und Rechtsanwältin Julia Holterhus aus dem IP-Team da. Darüber freuen wir uns sehr. Hallo, liebe Julia.
Hi, Maja. Hi, Rika. Ich freue mich, dabei zu sein heute.
Hallo.
Ja, ich habe schon gesagt, das neue Gesetz, so neu ist es jetzt dann vielleicht auch nicht mehr, gilt seit April letzten Jahres. Julia, was ist denn eigentlich neu und woher kam überhaupt das Bedürfnis, das ganze Thema Geschäftsgeheimnis in ein eigenes Gesetz zu gießen?
Ja, also wir hatten vorher die Situation, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen sehr lückenhaft war. Es fing schon damit an, dass es letztendlich keine genaue Definition des Geschäftsgeheimnisses gab. Also in Deutschland hat sich eine etwas sehr schwammige Definition über die Jahre durch die Rechtsprechung entwickelt. Aber gerade im Austausch mit Unternehmen oder Geschäftspartnern im Ausland, gerade im EU-Ausland, gab es da ganz gewaltige praktische Schwierigkeiten. Auch in anderen EU-Ländern sind zum Beispiel die Anforderungen ganz anders gewesen, so dass man so einen ganzen Flickenteppich sozusagen von Regelungen hatte, was Geschäftsgeheimnisse anging. Das war eine insgesamt sehr unbefriedigende Situation, die ja zu sehr viel Rechtsunsicherheit geführt hat. Und das wollte man aufheben und hat entsprechend die europäische Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen erlassen. Und Deutschland hat das mit etwas Verspätung jetzt endlich im April letzten Jahres umgesetzt. Und genau, das hat jetzt dazu geführt, dass wir erstmals eine gesetzliche Definition haben des Geschäftsgeheimnisses. Und vorher war es einfach im UWG geregelt, also in dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und hatte dabei die Besonderheit, dass es letztendlich eine nebenstrafrechtliche Vorschrift war, die halt auch wiederum mit einigen Komplikationen verbunden war. Insofern, wir haben jetzt ein eigenes Gesetz und das gibt sehr viel mehr Klarheit, aber es gibt auch ein paar Folgefragen und die damit einhergehen. Aber ja, darüber können wir vielleicht gleich ein bisschen sprechen.
Ja, du hast jetzt schon angedeutet, dass es vorher keine Definition oder keine richtige Definition des Geschäftsgeheimnisses gab und dass das jetzt anders ist. Was ist denn genau nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz ein Geschäftsgeheimnis und wo ist der Unterschied zum Immaterialgüterrechten oder gibt es da überhaupt einen Unterschied zu Immaterialgüterrechten?
Also zu der Definition lässt sich erstmal sagen, dass jetzt ein Geschäftsgeheimnis immer eine Information ist, die nicht allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich ist und deshalb von einem wirtschaftlichen Wert ist. Sie muss außerdem Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sein, die durch den rechtmäßigen Geheimnisinhaber getroffen werden müssen. Und außerdem muss an der Information ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung bestehen. Also das erstmal zur Definition. Und ja, was die Unterschiede zu IP-Rechten angeht, da ist es tatsächlich so, dass das ist ein bisschen umstritten, auch bislang in der Literatur ist jetzt das Recht über Geschäftsgeheimnisse auch tatsächlich Teil des Immaterialgüterrechts oder nicht. Die herrschende Meinung hat jetzt so herausgefunden, dass wohl Geschäftsgeheimnisse letztendlich selber Immaterialgüter darstellen, aber kein eigenes Recht, während IP-Recht natürlich Immaterialgüterrecht ist. Also das lässt sich vielleicht ganz gut daran veranschaulichen, wenn man sich vor Augen hält, dass ein Geschäftsgeheimnis grundsätzlich auch ein IP-Recht sein kann. Also immer dann, wenn es natürlich auch die Schutzvoraussetzungen des jeweiligen IP-Rechts erfüllt. Im Einzelfall kann das aber nicht der Fall sein. Zum Beispiel operative Strategien oder Prozesse können in der Regel nicht die Schöpfungshöhe oder die erforderliche Schöpfungshöhe nach dem Urheberrecht erreichen. Mhm. Allerdings umgekehrt so, dass ein IP-Recht auch dann ein Geschäftsgeheimnis sein kann, solange es sich nicht um ein Registerrecht handelt. Also das heißt, ein Markenrecht oder eine Marke, ein Design oder ein Patent kann natürlich kein Geschäftsgeheimnis sein, weil es immer in das Register eingetragen ist und somit ist es schon offenkundig. Und die fehlende Offenkundigkeit ist ja eine Voraussetzung des Geschäftsgeheimnisses. Insofern ist es da schon mal ausgeschlossen.
Das macht Sinn.
Julia, könnte man dann vielleicht irgendwie sagen, mit dieser Einschränkung der Registerrechte, dass das Geschäftsgeheimnis quasi weiter gefasst ist als die IP-Rechte und sozusagen Teile der Geschäftsgeheimnisse auch IP-Rechte sein können? Habe ich das falsch verstanden?
Also es ist letztendlich so, dass diese neuen Regelungen zum Geschäftsgeheimnis letztendlich ein super Auffangbecken darstellen für solche Werte und Informationen oder Arbeitsergebnisse, die letztendlich nicht die Voraussetzungen oder Schutzvoraussetzungen eines IP-Rechts erreichen, die dennoch aber für das Unternehmen oder für den Einzelnen von erheblichem wirtschaftlichen Wert sind oder die einen besonderen wettbewerblichen Vorteil mit sich bringen für denjenigen und deshalb schon ein besonderes Interesse daran ist, es auch zu schützen und auch geheim zu halten und letztendlich wie ein IP-Recht auch zu behandeln. Deswegen ist es immer eine super Alternative sozusagen, wenn Urheber-, Markenrecht, Designrecht oder auch eine wettbewerbliche Eigenart von bestimmten Produkten oder Ähnliches nicht eingreift, kann man hier immer noch einen Schutz entstehen lassen durch die Errichtung bestimmter Maßnahmen und die Informationen selber letztendlich zu einem Geschäftsgeheimnis machen. Und ja, das gibt letztendlich den Inhabern eine enorme Freiheit.
Ja, du hattest ja auch schon gesagt, man kann es quasi aktiv schützen. Also man hat einen Geheimhaltungswillen bezüglich zum Beispiel eines operativen Modells. Das hattest du ja angesprochen. Das heißt, ich muss also aktiv werden, ja, wenn ich meine Geschäftsgeheimnisse schützen will.
Genau. Also vielleicht noch mal ganz kurz. Im Gegensatz zu der früheren Rechtslage ist jetzt ein Geheimhaltungswille nicht mehr notwendig, sondern nur noch ein Geheimhaltungsinteresse. Das spielt später so bei der für den Fall einer Verletzung tatsächlich große Rolle im Hinblick auf die Beweismöglichkeiten. Also ich brauche jetzt tatsächlich nur noch ein Geheimhaltungsinteresse, was halt vor allen Dingen dadurch nachzuweisen ist, dass bestimmte Maßnahmen getroffen worden sind. Und dieses Treffen angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen ist jetzt nach der gesetzlichen Definition tatsächlich auch eine eigene Tatbestandsvoraussetzung. Und dieser Begriff ich muss jetzt an oder ja, ja dieser Begriff angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen bringt natürlich oder birgt natürlich auch viele Unsicherheiten oder bringt viele Fragen mit sich. Was muss ich jetzt eigentlich konkret wirklich tun und was ist eigentlich eine Maßnahme? Was ist eigentlich angemessen? Genau, und da ist
und was sind diese Maßnahmen? Ganz konkret?
Ganz konkret, das können Maßnahmen organisatorischer Art sein. Das heißt, dass ich zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens bestimmte Zuständigkeiten festlege. Das kann aber auch sein, dass ich letztendlich irgendwelche Checklisten intern vergebe. Wie sieht es aus, wenn bestimmte Informationen an Dritte weitergegeben werden müssen? Das fällt alles so unter den Bereich organisatorischer Maßnahmen. Aber auch sowas ganz Simples wie Zugangskontrollen zu Arbeitsplätzen oder Werken, Produktionsstätten, Labor und so weiter. Wir haben auch noch Maßnahmen technischer Art, also darunter fällt natürlich alles, was irgendwie mit IT-Sicherheit im weitesten Sinne zu tun hat, Passwortschutz. Und wir haben auch die Möglichkeit, vertragliche Maßnahmen zu treffen, das heißt bestimmte Klauseln in Arbeitsverträgen zu errichten, aber genauso auch Vertraulichkeitsvereinbarungen, entsprechende Regelungen aufzusetzen.
Und da stelle ich mir jetzt vor, dass es wahrscheinlich in diesen Zeiten, wo man plötzlich alle Leute ins Homeoffice schickt, auch nochmal besondere Beachtung auslösen kann bei den Geheimnisinhabern. Ne? Wenn ich kann ja jetzt nicht einfach unbedacht meine ganzen Mitarbeiter mit Geschäftsgeheimnissen ins Homeoffice entlassen, da muss ich mir bestimmt auch nochmal konkret Gedanken machen, wie schütze ich meine Geschäftsgeheimnisse in dieser Konstellation. Das ist jetzt natürlich ein besonderer Fall, der dieser Corona-Situation geschuldet ist. Aber vielleicht kannst du uns noch mal einen Überblick darüber geben, was es sonst so für typische Risikofälle im Umgang mit Geschäftsgeheimnissen gibt und wie man da jeweils konkret drauf reagieren kann.
Ja, also es gibt eine ganze Vielzahl an Fällen, in denen Risiko besteht, dass das Geheimnis halt entgegen des Willen des Inhabers irgendwie offenbart wird oder an Dritte unberechtigterweise gelangt. Das sind letztendlich Fälle, in denen die Info einfach ausgetauscht wird und letztendlich auch ihr wirtschaftlicher Wert irgendwo genutzt wird. Das kann zum Beispiel dann sein, wenn ich mit Geschäftspartnern im Austausch bin und diese Information hier genau einbringe und hier einen Wettbewerbsvorteil genau ausspiele. Das kann aber auch sein, wenn ich zum Beispiel ja ein Produkt, das ein bestimmtes Geschäftsgeheimnis innehat, wenn ich da den Entwurf an eine Produktionsfirma schicke und die soll mir jetzt davon oder die soll für mich dieses Produkt jetzt herstellen. Da ist es natürlich dann in Kooperationsverträgen wichtig, entsprechende Klauseln aufzustellen, wie mit diesen Informationen umzugehen ist. Genauso ist es auch bei, das finde ich auch ein ganz interessanter Bereich, Forschung und Entwicklung. Wie sieht es aus, wenn ich mit bestimmten Partnern zusammen einen Forschungsvertrag aufsetze? Und dabei aber bestimmte Geschäftsgeheimnisse letztendlich zur Verfügung gestellt werden, um etwas Neues zu kreieren. Auch das kann alles vertraglich natürlich geregelt werden. Ansonsten besonders interessant finde ich es eigentlich bei Startups beispielsweise, wenn sie eine bestimmte Geschäftsidee haben oder oder ein bestimmtes Modell im Auge haben. Mein Geschäftsmodell ist in der Regel ja IP-rechtsschutzfähig. Und da kann das total sinnvoll sein im Voraus, wenn man zum Beispiel diese Idee potenziellen Investoren pitchen möchte, dass man sich im Voraus etwa Gedanken macht, wie kann man das auch gegenüber potenziellen Investoren schützen, so dass diese Information nicht anderweitig verwendet wird. Und da kann es zum Beispiel total Sinn machen, im Voraus Vertraulichkeitsvereinbarungen zu treffen. Genauso ist es auch in der Kreativwirtschaft, wenn irgendwelche Pitches für Werbekonzepte stattfinden oder für Designs oder Logos. Und ich weiß natürlich, ich meine, das Leben erleben wir halt auch hier im Alltag, dass da natürlich die Hemmschwelle besonders hoch ist, sowohl bei Startups als auch bei Kreativschaffenden dann dem potenziellen Vertragspartner erstmal eine Vertraulichkeitsvereinbarung vorzulegen. Trotzdem würden wir immer auch dazu einfach raten, also weil dieser Wert ist nun mal da und es gibt keine andere Möglichkeit, letztendlich irgendwie einen Schutz zu erreichen, vor allen Dingen dann nicht, wenn ein sonstiger IP-Rechtsschutz nicht vorhanden ist. Deswegen versuchen wir da Mandanten auch einfach zu ermutigen, entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarungen vorauszutreffen.
Und das macht ihr anscheinend ganz gut, weil ich nämlich letztens von einem Mandanten was zugesandt bekommen habe, der mich dann darum gebeten hat, das bitte vertraulich zu behandeln.
Ja, okay, dann hat es ja schon mal gewirkt. Sehr gut.
Das macht ihr gut.
Das heißt, das ist ja dann wahrscheinlich auch eine Frage der Beweisbarkeit, ne? Also dadurch, dass ich ja irgendwie aktiv werden muss und irgendwie quasi mein Interesse darlegen muss, dass ein bestimmtes Geschäftsgeheimnis geschützt wird, geht das dann eben nur zum Beispiel, wie du gesagt hast, über vertragliche Klauseln, oder?
Genau, also ich bin letztendlich als Inhaber des Geheimnisses immer in der Pflicht, zu beweisen, dass ich auch tatsächlich diese Maßnahmen getroffen habe, dass diese auch angemessen sind. Angemessen heißt gemessen an der Art des konkreten Geheimnisses, gemessen an den konkreten Umständen dieser Information, des wirtschaftlichen Wert dieser Information, aber auch, ob das jetzt angemessen ist, kann man auch letztendlich an der Größe des Unternehmens oder der wirtschaftlichen Kraft des Inhabers auch so ein bisschen festmachen. Also das heißt, in einem größeren Unternehmen kann man sicherlich auch etwas komplexere Geheimhaltungsmaßnahmen zumuten als dem kleinen Einzelunternehmer. Und letztendlich, das muss ich als Inhaber nachweisen. Und da ist jetzt zum Beispiel irgendwie eine Art von Beweislastumkehr jetzt nach dem neuen Gesetz in Verträgen unzulässig. Deswegen empfehlen wir auch immer, letztendlich sich nicht auf irgendwelche alten NDAs oder Vertraulichkeitsvereinbarungen zu verlassen, sondern diese wirklich nochmal einer konkreten Prüfung nach dem neuen Gesetz zu unterziehen. Und zu schauen, ob da die neuen Regelungen entsprechend berücksichtigt werden und die Vereinbarung in ihren Einzelheiten auch so wirksam ist.
Ja, jetzt hast du gerade schon auch größere Unternehmen angesprochen. Jetzt gerade bei größeren Unternehmen kann man da irgendwie sagen, dass bestimmte Abteilungen oder bestimmte Personen quasi besonders aufgerufen sind, jetzt sich um den Geschäftsgeheimnisschutz zu kümmern?
Ich glaube, man muss sich klar machen, dass Geschäftsgeheimnisse an den verstecktesten Orten auftauchen können. Insofern, wenn man sich dazu entscheidet, in seinem Unternehmen Geschäftsgeheimnisse schützen zu wollen, dann muss man da erstmal so eine Art Bestandsaufnahme machen, wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, dass ja eigentlich Geschäftsgeheimnisse jede Abteilung treffen können. Wahrscheinlich macht es Sinn, dass ich erstmal die Geschäftsführung initiativ sozusagen damit beschäftigt und damit dann im Nachhinein so nach und nach einzelne Abteilungen mit ins Boot holt und da die Zuständigkeiten entsprechend verteilt. Also ich würde hier beispielsweise an HR denken, dass sie sich zum Beispiel besonders vorbereiten für das On- und Offboarding der Arbeitnehmer. Genauso aber auch die Compliance-Abteilung sollte sich mal damit beschäftigt haben, die Marketing-Abteilung genauso, Vertrieb, also alles Mögliche ist da letztendlich denkbar. ja, insofern, also Initiative sollte wahrscheinlich am besten von der Geschäftsführung natürlich kommen, weil einer sollte das auch, sollte möglichst auch alle Fäden in der Hand haben und das auch ein bisschen überblicken und koordinieren können.
Du hast ja eben Compliance schon einmal ganz kurz angesprochen. Wenn man an Geschäftsgeheimnisse denkt, denkt man natürlich auch an die ganzen tollen Geschichten rund ums Whistleblowing. Und auch da sieht ja das Geschäftsgeheimnisgesetz jetzt etwas Konkreteres vor. Willst du uns dazu vielleicht auch noch mal ganz kurz, also wirklich nur in Überblickshaft, ein bisschen was zum Thema Whistleblowing erzählen?
Ja, also wie du schon sagst, es ist ein super umfangreiches Thema, würde wahrscheinlich eine ganze neue Folge bei euch ausfüllen. Nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz gibt es halt jetzt bestimmte Ausnahmen, nachdem die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen rechtmäßig sein kann. Das wird da in Paragraph 5 geregelt. Und diese neue Regelung hebt letztendlich den bisherigen Missstand auf, dass es bislang eigentlich keinen ausreichenden Schutz für Whistleblowing gab, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Offenlegung eines Geheimnisses bestand. Und jetzt ist halt gesetzlich genau definiert, dass es möglich sein soll. Als Beispiele wird genannt, wenn diese Veröffentlichung des Whistleblowing dem Interesse dient, bestimmte Rechte aus der Grundrechtecharta der EU zu verwirklichen, dann kann es beispielsweise doch rechtmäßig sein. Aber auch zum Austausch der freien Meinung, der Informationsfreiheit gibt es die Möglichkeit, dass Whistleblowing nun auch rechtmäßig ist. Aber es gibt da so viel Regelungsbedarf, dass jetzt ja auch die EU nochmal eine neue Richtlinie erlassen hat, so eine genannte Whistleblower-Richtlinie, die auch konkrete interne Informations- und Meldekanäle vorsieht, die eingerichtet werden müssen und wo halt auch Whistleblower vor bestimmten Vergeltungsmaßnahmen ganz konkret geschützt werden sollen. Also da ist noch ganz schön viel Handlungsbedarf und ich glaube, da kommt auch noch einiges auf uns zu.
Und sag mal, gibt es jetzt abgesehen von diesem riesigen Thema Whistleblowing andere Möglichkeiten, dass man auch in berechtigter Weise an Geschäftsgeheimnisse kommt? Also du hattest ja gesagt, Whistleblowing ist unter bestimmten Voraussetzungen quasi zulässig. Gibt es da auch andere Möglichkeiten?
Ja, man kann natürlich den Umgang mit Geschäftsgeheimnissen genauso regeln wie mit bestimmten Lizenzen. Also ich kann letztendlich wie so einen Lizenzvertrag über den Umgang oder die Nutzung in einem bestimmten Umfang kann ich natürlich auch Verträge schließen. Genauso, also auch letztendlich bereits in diesen Verträgen, die wir auch schon genannt haben. Also wenn ich jetzt wenn ich eine Kooperation mit Geschäftspartnern starte und die Kooperationspartner auf dieses Geschäftsgeheimnis in gewisser Weise zugreifen dürfen und in einem vorher genau definierten Umfang dieses Geschäftsgeheimnis zum Zwecke der Kooperation auch nutzen sollen, dann kann ich das natürlich alles vertraglich regeln und das wäre dann auf jeden Fall auch eine berechtigte Art, um da ranzukommen und diese eventuell sogar auch zu benutzen. Absolut.
Ja, cool. Also mal angenommen, wir hätten jetzt Hörer, die bislang das Geschäftsgeheimnisgesetz noch nicht auf dem Schirm hatten, dann wissen sie jetzt hoffentlich ein bisschen mehr darüber, fragen sich aber wahrscheinlich ganz konkret, was muss ich denn jetzt zusammenfassend tun, wenn ich jetzt tatsächlich das erste Mal das auf den Schirm bekommen habe, das ganze Thema Geschäftsgeheimnisschutz?
Ja, also wir empfehlen immer letztendlich über ein ganz konkretes Schutzkonzept für das jeweilige Unternehmen nachzudenken. Das bedeutet, man trifft einen genauen Plan von verschiedenen Maßnahmen für bestimmte Kategorien von Informationen und den Umgang mit ihnen und hat dadurch durch die Erstellung eines ganzen Konzepts sozusagen eine bessere Übersicht und auch eine bessere Möglichkeiten, das Ganze zu koordinieren, sowohl eigentlich bei der Identifizierung bestimmter Informationen als Geschäftsgeheimnisse, als auch bei der konkreten Kontrolle und Überwachung dieser Maßnahmen. Also man muss sich halt auch vorstellen, wenn ich die Geschäftsgeheimnisse als oder die Informationen, die ich als Geschäftsgeheimnisse gerne gelten lassen möchte durch das Errichten bestimmter Maßnahmen, reicht es nicht, diese Maßnahmen einmal zu errichten und dann irgendwie eine Schublade vergammeln zu lassen, sondern ich muss auch immer regelmäßig kontrollieren, reichen diese Schutzmaßnahmen eigentlich noch? Also ist vielleicht der Wert der Informationen in der Zwischenzeit gestiegen und sind die Maßnahmen, die ich vielleicht vor 2 Jahren getroffen habe, jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr angemessen? Also das bedarf einer regelmäßigen Evaluierung und Kontrolle. Genau, und insofern unsere Empfehlung ist da einfach mal an ein Schutzkonzept ranzugehen. Und ja, das ist natürlich, klingt jetzt erstmal auch ziemlich groß und ziemlich kompliziert. Es ist sicherlich mit enormem Aufwand verbunden, aber auch nicht absolut unmöglich. Also wir empfehlen trotzdem keine Scheu vor Schutzkonzepten zu haben. Wir haben uns da intern auf so ein paar Punkte geeinigt, auf so ein paar Schritte, genau zu sein 4 Schritte, wie man vorgehen kann, wenn man so ein Schutzkonzept erstellen möchte. Wir sagen immer, es macht am meisten Sinn, zunächst einmal die personellen Zuständigkeiten festzulegen, dann im 2. Schritt eine Bestandsaufnahme zu machen, wo sind überall eigentlich wirklich schützenswerte Informationen. Wie gesagt, das kann wirklich in der gesamten Wertschöpfungskette können da irgendwelche Informationen dieser Art auftauchen. Also Forschung, Entwicklung, Design, Marketing, Kundenbetreuung, Management oder Vertrieb. Als 3. empfehlen wir diese dann, die Informationen entsprechend zu kategorisieren und für jede Kategorie dann auch eine entsprechende Maßnahme sich auszudenken. Also es gibt sicherlich Informationen, die existenzrelevant sind. Das bedeutet, wenn die offengelegt werden, dann wäre das vielleicht existenzgefährdend für das Unternehmen. Dann gibt es aber auch welche Informationen, die nur strategisch wichtig sind, also wo eine Veröffentlichung vielleicht zu einer starken Beeinträchtigung des Unternehmens führen würde, aber jetzt nicht unbedingt die Existenz gefährdet. Und dann gibt es noch sonstige Informationen, deren Veröffentlichung einfach nur ein kleines Ärgernis darstellen würden, aber jetzt nichts darüber hinaus. Insofern, diese Kategorisierung kann schon mal viel Klarheit einfach schaffen. Und genau, und auf dieser Basis kann man dann im 4. dann die entsprechenden Maßnahmen sich für diese Kategorien ausdenken. Und wie schon vorhin angerissen, kommen da halt organisatorische, technische oder vertragliche Maßnahmen in Betracht. Mhm. Und ja, also und vor allen Dingen, also der große Vorteil dieses solcher Schutzkonzepte ist, dass man damit einfach auch im Streitfall seiner Beweispflicht gut nachkommen kann. Also sollte das alles wirklich gründlich dokumentieren, und damit ist man eigentlich dann ziemlich safe.
Mhm. Ja, das ist eine tolle Zusammenfassung. Ich glaube, viel gibt es da nicht hinzuzufügen. Ich verstehe das einfach jetzt mal so als Aufruf, Julia, überhaupt aktiv zu werden und sich eben um den Schutz seiner wichtigsten Assets zu kümmern.
Mhm. Ja,
ja,
absolut.
Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe viel gelernt.
Danke euch. Hat Spaß gemacht. Mhm.
Vielen, vielen Dank.
Eigentlich wollte der Streamingdienst Disney Plus nur dazu aufrufen, dass Star Wars-Fans ihre schönsten Momente aus der Star Wars-Saga teilen. Feiere die Saga, teile deine schönsten Star Wars-Erinnerungen mit uns und du siehst sie an May the Fourth, möglicherweise an einem speziellen Ort, twitterten sie. Der 4. Mai ist ja quasi der Star Wars Feiertag, denn die beliebte Formel May the Force be with you klingt wie die englische Datumsbezeichnung für den 4. Mai. Das Problem war, dass Disney dann noch so einen Hashtag nachgelegt hat, der einen riesen Shitstorm ausgelöst hat. In einem Tweet darunter hieß es dann, wer den Hashtag May the Fourth verwende, willige in die Nutzungsbedingungen von Disney Plus ein und in diesen Nutzungsbedingungen ein Riesenpamphlet, war dann geregelt, dass in allen Medien mit dem Accountnamen dann diese Tweets mit dem, die den Hashtag May the Fourth verwenden, veröffentlicht werden können. Und das haben jetzt viele Nutzer als Angriff auf diesen beliebten Hashtag gesehen und wollten das so nicht stehen lassen. Julia, wenn wir dich schon mal da haben, was glaubst du, wo die Aufregung herkommt von Seiten der Fans?
Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich das teilweise, wenn es jetzt um den konkreten Umgang mit dem Hashtag angeht, nicht so ganz verstanden habe. Also es gab ja da ganz viel Empörung in die Richtung, dass die Fans sich darüber beschwert haben, dass jetzt Disney diesen Hashtag, diesen super beliebten May the Force be with you an sich reißen. Also ich habe mal geguckt, auf Instagram gibt es dazu irgendwie 1,7 Millionen Einträge, also ganz schön ordentlich. Und da war die Empörung groß, dass Disney das jetzt so ein bisschen für sich beansprucht. Und da gab es diese komische Diskussion, dass Disney jetzt irgendwie eigene urheberrechtliche Ansprüche an dem Hashtag für sich irgendwie beansprucht. Und das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also das, glaube ich, war vielleicht ein bisschen vorauseilende Hysterie sozusagen. Also erst einmal muss man erstmal fragen, kann so ein Hashtag überhaupt urheberrechtlich geschützt sein? Und dafür braucht er erstmal die nötige Schöpfungshöhe nach dem Urheberrecht. Grundsätzlich kann das auch, muss das jetzt nicht ein super tolles Werk sein, aber also insofern ist auch die kleine Münze geschützt. Auch unter Umständen ein Spruch, der einen gewissen Witz, einen gewissen Charme in sich hat oder eine Doppeldeutung, kann das auch haben. Hier ist es natürlich mit einem Datum verbunden. Das ist natürlich eher so ein bisschen sehr allgemein, da einen Urheberrechtsschutz für sich zu beanspruchen, halte ich eher für schwierig. Ich habe das auch von Seiten der Fans nicht so ganz verstanden, weil also in den USA gibt es ja auch die grundsätzliche Möglichkeit, Urheberrecht registrieren zu lassen. Und nach meiner Kenntnis wurde jetzt auch keine Anmeldung oder Ähnliches eingereicht. Ebenso wenig eine Anmeldung für eine Marke mit diesem Hashtag. Also das Thema, wie weit kann man einen Hashtag eigentlich als Marke einreichen, das hatten wir hier in Deutschland auch mal die Diskussion. Das alles sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Insofern vom urheberrechtlichen, markenrechtlichen Standpunkt aus sehe ich da nicht so die Probleme. Eher tatsächlich, dass allein die Nutzung des Hashtags irgendeine Einwilligung in Nutzungsbedingungen darstellt. Das finde ich eigentlich der viel größere Skandal. Aber da könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass die Empörung so ein bisschen am Thema vorbeigegangen ist. Es gab ja zum Beispiel, es gab ja durchaus lustige Tweets, zum Beispiel einen Twitter-Nutzer, der geschrieben hat, ich habe am 4. Mai Geburtstag, gehört Disney jetzt quasi mein Geburtstag. Aber genau, ich glaube auch, dass das eigentliche Problem gar nicht irgendwelche urheberrechtlichen Fragen sind, die ja, wie du Julia gerade gesagt hast, auch irgendwie hier gar nicht relevant sind, sondern ich frage mich viel mehr, wie man mit einem einzigen Hashtag so umfangreich einwilligen soll, oder nicht? Also in die Nutzungsbedingungen und darin, dass man selber in allen möglichen Medien von Disney Plus mit diesem Tweet genannt werden darf. Das ist schon ziemlich umfangreich. Und
ja. Ja,
Ja, vor allem, wie soll man das zur Kenntnis nehmen, ne? Also ja. ich setze einfach, ich poste irgendwas mit einem Hashtag und dann geht jetzt Disney davon aus, dass ich vorher 1,4 Millionen Tweets oder was weiß ich mir durchgeschaut habe, um zu gucken, ob hier jetzt irgendwie, ob ich damit irgendwelche Rechte abtrete oder. Ich meine, später sind sie ja zurückgerudert und haben gesagt, das betrifft nur unter diesen Post gepostete Inhalte. Aber glaube ich, dann doch tatsächlich ein Problem könnte es werden, wenn man sagt, alles, was auf Twitter mit diesem Hashtag versehen ist, können wir jetzt frei verwenden.
Ja, in jedem Fall.
Also
ja, und auch datenschutzrechtlich. Wo sind die Informationen darüber, in welchem Umfang dann zum Beispiel mein Twitter-Name oder ähnliches, mein Account-Name verarbeitet wird, ne? Also wenn wir das ganz streng nehmen würden, dann müssten die da irgendwie zu diesem Hashtag eigentlich noch eine Verlinkung zu ihrer Datenschutzinformation bereithalten oder ähnliches, ne? Also ich glaube, darüber haben sie sich wahrscheinlich in dem Umfang natürlich keine Gedanken gemacht, aber ja.
Ja, oder auch wenn, also eine Einwilligung können sie damit nicht abfragen, das haben wir ja jetzt schon gesagt, ne? Das besteht ja schon nicht zwingend eine Möglichkeit, das zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn man jetzt mal nach europäischem Datenschutzrecht geht, dann könnte man dann auch sagen, dann stütze ich diese Veröffentlichung irgendwie auf meiner Website oder sowas dann später auf berechtigte Interessen. Ich habe ja die Nutzer vermeintlich gelenkt, damit, dass ich ihnen quasi die Informationen hier schon an die Hand gegeben habe, so was du jetzt hier drunter postest, das wird dann irgendwo anders veröffentlicht. Das ist vielleicht so ein bisschen die datenschutzrechtliche Überlegung oder könnte ein bisschen die datenschutzrechtliche Überlegung gewesen sein, aber auch dann weiß ich nicht, ob das ausreicht, ohne Informationen und dergleichen dann zu sagen, ihr könnt das jetzt alles im Endeffekt für werbliche Zwecke nutzen.
Ja, also wahrscheinlich von Disney Plus nicht wirklich durchdacht, von den Star Wars Fans ein wenig missverstanden. Und soweit ich weiß, Rika, das Ganze wurde doch jetzt auch gelöscht, ne? Also.
Nee, gelöscht interessanterweise noch nicht, ja. Aber ich habe gestern mal rumgesucht, was jetzt eigentlich in welchem. Oder wie sie das jetzt genutzt haben, das zu veröffentlichen. Aber davon haben sie wohl anscheinend Abstand genommen, nachdem diese ganze Aktion jetzt irgendwie so aus dem Ruder gelaufen ist. Haben sie, glaube ich, von ihrem ursprünglichen Vorhaben, was auch immer sie vorhatten, mit den Tweets, haben sie es jetzt nach meiner Kenntnis nicht irgendwo veröffentlicht.
Ja.
Also, urheberrechtlich völliger Quatsch, was die Fans hier missverstanden haben. Mal abgesehen davon, dass, glaube ich, dieser May the Force auch gar nicht von Disney stammt oder sowas, sondern ich glaube, irgendwie damals mit Margaret Thatchers Amtsantritt irgendwie in der Zeitung getitelt wurde oder sowas, weiß ich schon gar nicht.
Ach, wirklich? So lange zu schon zurück, sozusagen.
Ja, ja, reicht so lange. Das reicht wirklich, glaube ich, so lange zurück. Datenschutzrechtlich, glaube ich, schon ein Problem. Mit einer Einwilligung wird man hier wohl nicht drin sehen können. Und ob Disney, hätten sie diese Tweets nutzen wollen, das auf Grundlage und veröffentlichen wollen mit Namen der Fans, hätten sie da mit Sicherheit dann doch auch datenschutzrechtlich ein ganz schönes Problem bekommen.
Ja, also um unsere Frage jetzt am Schluss zu beantworten, gehört eigentlich jetzt auch dieser Podcast Disney Plus, weil wir uns mit dem Hashtag May the Force beschäftigt haben. Die Antwort ist ja wohl ganz klar. Nein.
Ja, Julia, dir nochmal ganz herzlichen Dank. Maja, dir auch. Bleibt uns noch, uns zu verabschieden. Den Hinweis, weitere Informationen jederzeit auf unserer Website oder unseren Newsletter oder unseren Social-Media-Kanälen von uns zu bekommen. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Ab und an haben wir jetzt auch schon ein bisschen was bekommen. Das hilft uns wirklich sehr viel weiter. Auch da meldet euch gerne jederzeit an podcast@herting.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Tschüss.